Ja, am 30. September und am 1. Oktober, in diesen zwei Tagen, 1874, wird in Wuppertal-Elberfeld der Bund Freier Evangelischer Gemeinden gegründet. Nur zur Erinnerung, wir sind hier in einer freien evangelischen Gemeinde, dass ihr das wisst. Und 22 Gemeinden wurden durch 39 Delegierte repräsentiert und insgesamt vertraten sie Mitglieder von, und zwar in der Zahl von 1275. Inzwischen, 150 Jahre später sind es 500 Gemeinden mit knapp 41.000 Mitgliedern, die in ganz Deutschland verteilt sind. Ein Bund ist daraus geworden mit einer stabilen Struktur, mit einem der größten Missionsgesellschaften in Deutschland, Freikirchen Missionsgesellschaften, der Allianz Mission, die weltweit tätig ist und Gottes Liebe auf vielfältige Art und Weise weitergibt in vielen Ländern. Mit einem diakonischen Werk, die diakonisch viel arbeitet, Altenheime, Pflegeheime, aber auch solche Initiativen wie der Auslandshilfe, die in andere Länder, wo Not herrscht, Hilfsgüter bringt. Sie hat Freizeithäuser gegründet, oder der Bund hat Freizeithäuser gegründet, Gemeindungsgründungsprojekte seit Jahrzehnten laufen im Bund. Es gibt einen Verlag, es gibt eine theologische Hochschule, es gibt Jüngerschaftsprogramme und vieles, vieles mehr. 150 Jahre bundfreie evangelische Gemeinden. Das feiern wir an diesem Wochenende, deswegen erzähle ich das auch so. Ich meine, wir sind hier so ganz im Süden, ja fast schon in der Schweiz und in Frankreich, ja so ein bisschen abseits von dem, was im Bundesgeschehen ist, weil die treffen sich ja immer in der Mitte von Deutschland. Aber trotzdem ist mir das wichtig, wir sind ein Teil davon, strukturell damit verbunden. Und auch wenn wir von der Identität von FEGs, jede Ortsgemeinde wirklich selbstständig ist, ist es trotzdem gut, dass wir den Bund haben. Und deswegen liegen im Foyer auch so ein paar solche Hefte aus. Die sehen so aus, ihr dürft ihr gerne mitnehmen. Und dann könnt ihr mal drin blättern. Da stellen sich so einige Bundeswerke mal vor. Und dann kriegt ihr so ein bisschen einen Überblick und einen Einblick in dem, was dieser Bund FEG so tut, was ihn so ausmacht, was ihn so wertvoll macht. Du kannst auch auf der Homepage vorbeischauen oder auf dem YouTube-Kanal. Während dieses Wochenendes waren drei Veranstaltungen, in der gefeiert wurde, und die kannst du dir angucken. In der Jugendveranstaltung hat sogar unsere Band hier gespielt. Siehst du bekannte Gesichter. Ich erzähle das nicht nur, um ein bisschen mehr Bundesbewusstsein hier mit reinzubringen und mal zu erzählen, dass es den auch noch gibt, sondern auch, weil man an solchen Jubiläen und an solchen Wachstumsbildern immer sehen kann, wie gnädig Gott ist, wie unglaublich gnädig Gott ist. Kein Mensch, ja schon gar nicht Heinrich Hermann Grafe, das ist der, der die erste FEG gegründet hat, kein Mensch und auch nicht er hat sich damals gedacht, dass aus so einer kleinen Gemeinde mal so was Großes erwachsen kann. Heinrich Hermann Grafe hat einfach getan, was ihm Gott aufs Herz gelegt hat, was ihm Gott vor die Füße gelegt hat. Und dann ist er Schritt für Schritt vorwärts gegangen und Gott hat gesegnet. Er sagte mal, wo wir das Feuer der Liebe Christi empfinden, da fragen wir nicht lange, auf welchem Herd es brennt. Er will sagen, wenn wir das Feuer Jesu sehen im positiven Sinne, da sehen wir, dass Gott wirkt, dass Gott sein Reich baut. Und dann können wir nicht einfach sitzen bleiben und sagen, ist uns egal, oder? Dann wollen wir mit anpacken am Reich Gottes. Dann wollen wir Teil davon sein. Und ich frage dich das einfach mal ganz direkt, willst du Teil davon sein am Reich Gottes? Wenn du siehst, dass Gott irgendwo wirken möchte, willst du Teil sein? Teil sein in deiner Familie, Teil sein an deinem Arbeitsplatz, Teil sein hier in dieser Gemeinde, Teil sein bei Freunden, vielleicht im Verein, in dem du bist. Hast du die Augen offen für das, was Gott da tun will? Für das, was Gott da schenken will? Was Gott auch dir persönlich schenken will? Hast du die Augen offen für das, was du nehmen kannst von Gott? Das ist das Thema heute. Am Segen des Nehmens. Weil Gott ist doch der, der uns Menschen begegnen will. Er ist doch der, der in dieser Welt mit seiner Liebe und durch seine Gnade wirkt. Er ist doch der, der verletzte Herzen wieder heil machen kann. Vielleicht hat er dein verletztes Herz heil gemacht, immer wieder neu. Er ist doch der, der Trost schenken kann, oder? Er ist der, der der uns Hoffnung auf ewiges Leben schenkt, der Lebenswunden heilt, der Licht und Hoffnung in manchmal so eine dunkle Welt hineinbringt. Der ist da, wenn unsere Lebenspläne kaputt gehen. Der ist da, der neue Lebenspläne mit uns entwickeln kann. Gott ist der Beschenkende. Er ist der Schenkende. Weißt du das? Gott ist der Schenkende. Walter Hermes, unter anderem Bundespfleger und Geschäftsführer des Bundes Anfang des 20. Jahrhunderts, der sagte mal, Gott kommt es nicht in erster Linie auf unsere Arbeit für ihn an, sondern ihm geht es um seine Arbeit für uns. Das ist ein Unterschied. Ich wiederhole das nochmal. Gott kommt es nicht in erster Linie auf unsere Arbeit für ihn an, sondern ihm geht es um seine Arbeit für uns. Glaubst du das, dass Gott an dir arbeitet? Dass er Geschenke für dich hat und dass du das annehmen kannst, was Gott für dich bereithält? Gott ist der Beschenkende. Das wird auch deutlich an dem, was Friedrich Krenner gesagt hat. Die Namen sagen euch wahrscheinlich nichts. Ich zitiere einfach ein paar Leute vom Bund, aus der Bundesgeschichte, ne, wegen dem 150-jährigen Bestehen. Der war Gemeindegründer der ersten Stunde 1860er, 1870er und 1890er Jahre. Hat ganz segensreich da gewirkt. Und er sagte mal, die Siege des Reiches Gottes werden auf den Knien ausgetragen. Warum? Weil der Segen von Gott kommt. Weil die Gnade von Gott kommt, weil er wirkt, weil er mit seinem Feuer brennt auf dieser Welt, Menschen verändern möchte, Menschen begegnen möchte, uns begegnen möchte. Und wir erfahren das nur auf unseren Knien, weil es von ihm ausgeht, weil es von ihm kommt. Weil er uns segnen möchte durch das, dass wir Dinge annehmen, die er uns schenkt. Er wirkt. Auf Gott kommt es an. Gott ist der Beschenkende. Das ist ja für den Bund gewesen über die letzten 150 Jahre. Es ist ja auch für die FEG Lörrach gewesen. Die gibt es zwar erst 45 Jahre, aber da feiern wir dieses Jahr auch noch irgendwann einen kleinen Dankgottesdienst, weil es uns 45 Jahre gibt und weil Gott Gnade geschenkt hat dazu. Die Gnade von ihm kommt. Gott ist der Beschenkende. Und die Frage, die ich dir stellen möchte heute Morgen, soll eine sehr persönliche Predigt werden. Die Frage, die ich dir stellen will, ist die, nimmst du seine Geschenke auch an? Nimmst du seine Geschenke an? Wie sehr streckst du dich immer noch nach Gott, dem Beschenkenden, aus? Das ist eine wichtige Frage, weil Gott uns wirklich alles zu geben hat und alles gegeben hat in Jesus. Apostel Johannes beschreibt es mal so, Johannes 1, Vers 16, von seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Hast du den Eindruck, dass du von Gottes Fülle beschenkt wirst? Dass du da andockst, dass du Gnade um Gnade nimmst? Wir kriegen nicht alle vollkommene Fülle erst in der Ewigkeit, aber wir haben jetzt Zugriff darauf, jeden Tag neu seine Gnade zu empfangen, uns danach auszustrecken, ihn darum zu bitten, sie uns zu geben. Hast du den Eindruck für dich, dass du von Gottes Fülle beschenkt wirst? Suchst du nach Gottes Geschenken? Nimmst du, was er dir schenken will, auch nach vielleicht 5 oder 10 oder 20 oder 50 Jahren Christsein? Suchst du dann immer noch danach, was Gott dir schenken möchte? Kommt diese Frage in deinen Gebeten noch vor, dass du betest, Herr, ich will heute wieder mit offenen Händen deine Gnade empfangen? Ich will meinen Blick auf das richten, was du mir geben möchtest. Ich will den Segen dessen spüren, was ich aus deiner Hand nehme. Betest du das noch? Paulus schreibt es mal in Timotheus so, 1. Timotheus 6, Vers 17. Denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Gott hat uns was zu geben anscheinend. Gott hat dir was zu geben. Und mir ist es wichtig, deshalb heute Morgen mit euch darüber zu reden, was für ein Segen im Nehmen steckt. Im Nehmen dessen, was Gott gibt. Es gibt auch den Segen des Gebens, darüber wollen wir uns nächste Woche unterhalten. Und es ist gut, diese beiden Predigten zusammenzuhören, damit es nicht irgendwie einseitig wird. Es gibt den Segen des Nehmens und den Segen des Gebens. Aber heute geht es um den Segen des Gebens. Und der ist so wichtig, weil Gott uns so viel zu geben hat. Der Segen des Nehmens. Das hört sich doch erstmal gut an, oder? Zu nehmen ist irgendwie was Gutes. Gott hat die Fülle und aus dieser Fülle kann ich schöpfen. Das haben wir gerade gelesen im Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 17. Und im Psalm 37, Vers 4, da lesen wir, Gott wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Das ist ein toller Vers, oder? Was ist das für ein Vers? Gott wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und dann können wir nehmen, oder? Weil grundsätzlich sind wir ja gut im Nehmen, oder nicht? Das können wir als Menschen. Wir haben das ja gelernt. Wir wachsen doch in einer Welt auf, die uns sagt, hey, nimm, was dir im Leben, was du da kriegen kannst. Nimm, was du kriegen kannst. Lass es dir gut gehen. Ja, niemand würde sagen, alles dreht sich nur um mich, aber eigentlich schon. Ja, es ist wichtig, dass es dir gut geht, oder? Es ist wichtig, dass es mir gut geht. Wir leben doch in einer Welt, die uns sagt, du darfst dich auch um dich drehen. Du darfst und sollst dich verwirklichen. Und darin liegt die Erfüllung, in deiner Verwirklichung. Und wenn dir irgendwas gut tut, dann mach's doch auch. Ist doch klar. Mach's doch, was dir gut tut. Ist doch gut, weil es tut dir gut. Oder nicht? Kann ja nicht schlecht sein, wenn es dir gut tut. Und dann nehmen wir. Und dann nehmen wir alles, was wir kriegen können. Und wir nehmen gerne, natürlich nehmen wir gerne. Und jetzt kommt Gott. Und jetzt lesen wir so einen Vers und da steht, Gott wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Was wünschst du dir denn? Was wünschst du dir denn? Bestimmt würde dir da so manches einfallen, oder? Je nachdem, wer du bist und in welcher Lebensphase du gerade bist, dann denkst du vielleicht, Mensch, ich wünsche mir gute Noten in der Schule. Ich wünsche mir Sportlichkeit, gutes Aussehen, ein Sixpack vielleicht. Oder ich wünsche mir Humor. Oder ich wünsche mir mehr Leistungsfähigkeit. Oder ich wünsche mir vielleicht, ja, so die vier Hs, ne? Haus, Hund, Hausfrau, Hobby, dass das alles gut läuft, auch Hausmann, wenn du eine Frau bist. Dann wünsche ich mir die vier Hs. Oder Familienglück. Oder ich wünsche mir Versöhnung. Oh, was für ein tiefer Wunsch, Versöhnung. Was wünsche ich mir? Oder ein problemfreies Leben. Oder Gesundheit. Oder ganz aktuell, dass Deutschland Europameister wird. Ja, man kann sich so viel wünschen. Und jetzt stell dir vor, Gott sagt, ich gebe dir, was dein Herz sich wünscht. Was wäre dein Wunsch gerade? Das Problem, oder ich würde sagen, es ist nicht das Problem, sondern es ist eigentlich das Gute. Aber der Haken an der Sache ist, dass das so nicht funktioniert. Gott ist kein Genie, kein Flaschengeist, in dem man sich einfach alles wünschen kann. Das ist er nicht. In Timotheus 6, Vers 17, wir haben es vorher gelesen, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, da steht, denn Gott gibt uns alles, was wir brauchen. Er gibt uns alles, was wir brauchen. Nicht alles, was wir uns wünschen, alles, was wir brauchen, in reichem Maß und möchte, dass wir Freude daran haben. Was wir brauchen, nicht was wir wollen. Auch wenn wir bei so vielem die Empfindung haben, dass wir es wirklich brauchen, oder? Also wir haben bei vielem die Empfindung. Ich erinnere mich an meinen Pfingsturlaub vor kurzem, ne, mit meiner Familie. Und da waren wir in der Stadt in Holland unterwegs. Und dann sind wir durch die Einkaufsstraße gelaufen. Und ganz plötzlich war da so eine Pommesbude. Und dann plötzlich brauchten meine Kinder unbedingt Pommes. Hatten sie ganz schnell und ganz dringend unbedingt. Und der Vater, der brauchte es auch unbedingt. Und deswegen sind wir da hingegangen. Und dann haben wir da was gegessen und dann die längsten 10 Minuten sind immer die man aufs Essen wartet, vielleicht kennt ihr das. Und dann kam das endlich und dann war es gut, dann war das so schön. Ja, wir haben es wirklich gebraucht und dann, aber nach 8 Minuten war das dann auch schon wieder passé. Ne? Und dann haben meine Kinder, die wussten, dass immer vorher schon dran vorbeigelaufen, da schräg gegenüber, da gibt es einen Spielzeugladen. Und plötzlich brauchten sie keine Pommes mehr, sondern plötzlich brauchten sie da einen Besuch im Spielzeugladen. Und meine Frau brauchte plötzlich einen Besuch im Kleiderladen daneben. Und ich bin mit meinen Kindern dann in den Spielzeugladen, meine Frau in den Kleiderladen. Und während ich durch den Spielzeugladen gelaufen bin und meine Kinder da so viele Sachen plötzlich jetzt ganz dringend brauchten, da dachte ich mir, ich brauche auch was, nämlich eine Gehaltserhöhung. und irgendwie so eine große Lagerhalle, ja? Eine große Lagerhalle, wo die ganzen Spielzeuge meiner Kinder rein können, so mit Gabelstapler und so. Plötzlich brauchen wir das. Wir brauchen so viel, unbedingt und jetzt und dringend. Und wenn wir es nicht kriegen, dann ist es echt ganz schlimm. Wir brauchen so viel. Unser Umfeld redet uns ein, was wir alles brauchen. Vielleicht hast du einen Nachbar und wenn du zu dem rüber guckst, dann denkst du, boah, das brauche ich auch. Vielleicht hast du einen Arbeitskollege, vielleicht hast du eine Stelle, eine Position in der Firma, wo du denkst, boah, die brauche ich unbedingt. Vielleicht hast du eine Gehaltsvorstellung, von der denkst du, boah, das brauche ich unbedingt, aber ganz wichtig. Vielleicht brauchst du eine bessere Work-Life-Balance, vielleicht ein besseres Essen, vielleicht eine bessere Figur, vielleicht einen besseren Ehepartner, vielleicht brauchst du bessere Freunde. Ich weiß nicht, was du brauchst. Aber wir Menschen brauchen ganz dringend immer irgendwas, gerade jetzt. Und es ist klar, dass das nicht geht. Und ein bisschen Lebenserfahrung haben wir alle ja, dass wir schon Dinge bekommen haben, die wir ganz unbedingt dringend gebraucht haben, aber so richtig langfristig glücklich haben die uns nicht gemacht. Und die entscheidende Frage bei dem Segen des Nehmens ist nicht, was bekomme ich, sondern was brauche ich wirklich? Die entscheidende Frage beim Segen des Nehmens ist nicht, was bekomme ich, sondern was brauche ich wirklich? Und ich sage es mal ganz deutlich, es ist eine Lüge, dass wir alles brauchen, was sich für uns gut anfühlt. Und es ist auch eine Lüge, dass alles immer richtig ist, was sich für uns gut anfühlt. Ich glaube, die meisten haben so viel Lebenserfahrung, dass sie schon mal das gespürt haben, dass das nicht alles gut ist, was sich erstmal gut angefühlt hat. Dass langfristig manche Dinge nicht so zufrieden gemacht haben, wie man sich das vorgestellt hat. Das Geheimnis von gesegnetem Nehmen beginnt deshalb nicht bei deinen und meinen Wünschen, weil die so irreführend sind. Also inzwischen traue ich meinen eigenen Wünschen gar nicht mehr. Ich traue denen nicht mehr. Der Anfang von gesegnetem Nehmen ist also keine Wunschliste, sondern die Frage an Gott, was brauche ich wirklich? Und jetzt haue ich mal eine Behauptung raus. Ja, halt dich fest. Der Grund, warum dein Leben sich so oft so unerfüllt anfühlt, ist, weil du mit dieser Frage nicht mehr zu Gott kommst. Wir lernen es in unserer Gesellschaft auch nicht mehr, mit solchen Fragen zu Gott zu kommen. Mit einem Grund, warum dein Glaube so lau geworden ist, ist, weil du diese Frage nicht mehr stellst. Die Frage, Gott, was brauche ich wirklich? Was tut mir wirklich gut? Wir Menschen scheinen das so oft so viel besser zu wissen als Gott. Und das ist doch irgendwie so komisch, weil dieser Gott uns ja gemacht hat. Der hat dich ja gemacht. Der weiß ja, wie du funktionierst und wie wir als Menschen funktionieren. Warum soll denn der schlechter wissen, was dir wirklich gut tut als du selbst? Erklär mir die Logik mal. Gott, was brauche ich wirklich? Das ist eine sehr sinnvolle Frage, wenn man glaubt, dass Gott einen gemacht hat. Ich habe vorher Psalm zitiert, Psalm 37, Vers 4. Und diejenigen, die sehr, sehr bibelfest sind und euch, die haben gemerkt, dass ich zwar den Vers zitiert habe, aber nicht ganz. Da fehlt was. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Da hat was gefehlt. Der Psalm 37, Vers 4 geht nämlich, habe deine Lust am Herrn, der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Ich habe nur vorgelesen, der Herr wird dir geben, was dein Herz wünscht. Aber das steht, habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Der Schlüssel ist die Ausrichtung auf Gott. Das bedeutet, Gott zu entdecken, die Schönheit und die Güte an sich heranzulassen, die in Gott liegt. Das ist der Schlüssel. Die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen und das gut zu finden, was er gut findet, sich von ihm prägen zu lassen, seine Lust zu haben an ihm und an dem, was er will. Und da findet dein Herz Ruhe, da findet dein Herz den Frieden, nach dem es sich sehnt. Plötzlich ändert sich das, nachdem wir uns sehnen, wenn wir da in dieser Gegenwart Gottes sind. Plötzlich wollen wir nehmen, was Gott uns schenkt, weil wir merken, dass darin die Fülle liegt. Den Segen des Nehmens erlebst du, wenn du dich nach den Geschenken Gottes ausstreckst. Und ein paar Geschenke hast du ja schon bekommen. Vielleicht weißt du das gar nicht. Aber allein, dass du lebst, ist ein Geschenk Gottes. Dass du atmest, dass du Schönheit wahrnehmen kannst an anderen Menschen. Oder in der Natur, wie Sonnenuntergänge, wie die Berge und das Meer, wie im Schwarzwald und die Schönheit im Rebland, die wir sehen können. den Genuss von Schweizer Schokolade, den wir schmecken können, dass wir das tun können, ist ein Geschenk Gottes. Er hat diese Geschmacksknospen gemacht. Oder französischen Käse. Ne? Wir leben hier ja im Genuss-Eck von Deutschland. Ein paar Sachen haben wir ja schon bekommen von Gott. Aber Gott will uns noch mehr schenken. Gott will dir eine neue Identität schenken. Als sein Kind. Nicht nur im Kopf, dass du das weißt und so klar tausendmal gehört, sondern wirklich tief im Herzen. Er will es dir so schenken, dass sich andere Dinge gar nicht mehr so verunsichern können. Dass es dir gar nicht mehr so wichtig ist, was andere Menschen über dich denken. Dass es eine gewisse Tiefe von dir gar nicht mehr erreicht. Weil du dich tief in ihm geborgen und in ihm gefunden weißt. Weil du sein Sohn, seine Tochter bist. Gott kann dir ein Ruhen in ihm schenken. Auch wenn das Leben stressig ist, immer wieder ein Ruhen in ihm. Er beschenkt dich mit natürlichen Begabungen. Jeder hat die. Du hast natürliche Begabungen. Und egal, ob du die ausgebildet, ob du danach schon gesucht hast und gefunden hast, Gott hat sie dir gegeben. Gott hat die Gaben des Geistes gegeben. Lesen wir im 1. Korintherbrief. Du kannst sie entdecken. Darin leben. Gott hat dir die Früchte des Geistes gegeben. Galater 5, Vers 21, 22. Die Früchte des Geistes. Tolle Eigenschaften, ja, wo du kannst in dem Heiligen Geist Trost finden, Liebe finden, Frieden finden, Selbstbeherrschung finden, Nächstenliebe finden und so weiter. Vergebungsbereitschaft kannst du in ihm finden und vieles andere mehr. Und das sind Geschenke Gottes, die wir in seiner Nähe auspacken dürfen, die wir nehmen dürfen, durch die wir gesegnet werden. Es gibt so viele gute Dinge. Streckst du dich nach ihnen aus? Das finde ich eine entscheidende Frage. Weil, weißt du, Satan will uns den Segen des Nehmens nehmen. Schon von der ersten Sekunde an. Die erste Sünde des Menschen, der sogenannte Sündenfall, über den wir in 1. Mose 3 lesen, der hatte genau das zum Inhalt. Da ist der Satan genau auf diese Tour gekommen. Da belügt Satan den Menschen mit dieser Lüge. Er sagt, was Gott dir schenkt, was du von Gott bekommen hast, dieser schöne Garten, diese Früchte, diese wunderbare Natur, diese Edelsteine, diese Tiere, dieser Mensch an deiner Seite, alles, was in Perfektion da ist, die Gemeinschaft mit Gott, all das, sagt Satan, ist nicht genug. Die Schlange sagt, der Garten ist nicht genug, Gott behält euch etwas vor, er hält euch klein. Die Bäume und die Früchte Gottes, die erfüllen euch nicht wirklich. Es gibt nur diesen einen Baum, der euch erfüllen kann. Das, was Gott verboten hat, diesen Baum der Erkenntnis. Nur der kann euch wirklich erfüllen. Ihr braucht die verbotene Frucht, ihr braucht Ziele und Genüsse. Jenseits dessen, was Gott für euch vorgesehen hat, das ist viel besser. Holt euch die Frucht, holt euch, was euch zusteht, tut es. Und wir wissen, wie die Geschichte ausgegangen ist. Adam und Eva nehmen die Frucht. Und dieselbe Lüge begegnet uns heute auf so vielfache Art und Weise. Der Unterschied ist aber, im Gegensatz zu Adam und Eva, kennen wir die Masche der Schlange, oder? Sollten wir. Lass es nicht zu, dass Satan dich mit seinen Lügen umgarnt. Erkenne den Segen des Nehmens, der daraus fließt, aus dem, was Gott dir schenken will und nicht aus dem, was die Welt dir anbietet oder was du dir selber manchmal wünschst. Erkenne den Segen des Nehmens, der daraus kommt, dass du deine Lust am Herrn hast und du wirst bekommen, was deine Seele wirklich braucht. Ich mache dir Mut, das heute wieder zu einem Entscheidungspunkt zu machen. Entscheidungspunkt für dich. Du kannst unterschiedlich auf diese Predigt reagieren. Zum Beispiel kann es sein, dass du mit Gott noch gar nicht so viel am Hut hast. Und dann mache ich dir Mut, dass du anfängst, diesen Gott zu suchen, weil der dich verheißen hat, dass er dir Gutes schenkt. Weil von ihm das Leben kommt. Weil von ihm die Aussicht auf das ewige Leben kommt. Weil von ihm Liebe kommt, wie du sie noch nie erlebt hast. Weil du in ihm eine Identität und einen Wert zugesprochen bekommst, wie du ihn vorher vielleicht noch gar nicht erkannt hast. hast, dass du so wertvoll bist. Such ihn, such ihn. Es kann auch sein, dass du hier sitzt und du hast schon länger was mit Gott am Hut. Und dann ist es dran, dich in der kommenden Woche oder heute Nachmittag mal zurückzusehen für eine Stunde. Dann ist es dran, dass du mal einen Termin machst für diese Woche. Dich zurückziehst und diese wichtige Frage reflektierst, welche Ziele und Wünsche habe ich? Und wie viele Ziele und Wünsche davon resultieren aus meiner Lust am Herrn? Und wie viel habe ich einfach nur so übernommen von der Gesellschaft um mich herum, von anderen Menschen? Vielleicht ist es aber auch dran, dass du Gott um Vergebung bittest, weil du die Lust am Herrn gar nicht mehr pflegst. Weil du seit Jahren in deinem Suchen nach ihm und seinem Willen lau geworden bist. Das passiert vielleicht gar nicht aus böser Absicht, aber einfach nur, weil das Leben so voll ist. Das Leben ist manchmal schrecklich voll. So vieles lenkt uns ab von dem Suchen nach Gottes Willen. Vielleicht ist es mal dran, um Vergebung zu bitten und wieder neu eine Routine zu bekommen, indem wir fragen, Gott, was willst du für mein Leben? Was willst du für mich in meiner Familie, auf meinem Arbeitsplatz, in der Gemeinde, bei meinen Freunden, im Verein oder was weiß ich, wo du dich sonst noch aufhältst? Dass du zu einer geistlichen Routine kommst, wo du wieder die Bibel in die Hand nimmst, wo du Gott wieder neu suchst, wo du vielleicht eine Kleingruppe besuchst, die dich darin unterstützt oder eine Zweierschaft, dass du jemanden ansprichst und sagst, hey, lass uns doch gemeinsam diesen Gott suchen und den Willen Gottes suchen. Dass du dich neu nach deiner Identität in ihm, nach den Gaben des Geistes, nach Zeiten der Anbetung und so weiter ausstreckst, dass du das machst wieder ganz neu. Oder am Donnerstag in einer Woche, da ist ja der Gebetsabend. Dass das wieder so ein Ort ist, wo du sagst, ich suche Gottes Nähe. Wie reagierst du auf diese Botschaft heute Morgen? Wir haben jetzt eine Zeit der Stille. Und ich mache dir Mut, die Frage an dich ranzulassen. Dass du dir ganz konkret was überlegst, was du machen möchtest, wie du darauf reagieren möchtest. Du kannst Gott sagen, in dieser Zeit der Stille, was dich bewegt. Um Vergebung bitten, um einen Neuanfang bitten. Einen Termin in deinem Kalender dir notieren. Was auch immer für dich dran ist. Und ich beende diese Zeit der Stille dann mit einem Gebet von hier vorne. Ich wünsche mir sehr, dass ich selbst und jeder von uns den Segen des Nehmens entdeckt, den wir in der Lust am Herrn erfahren. Was wäre das für eine Gemeinde, wenn wir gemeinsam so leben würden, dass unsere Lebensziele von der Lust am Herrn geprägt wären. Vater im Himmel, wir beten dich an, weil du ein Gott bist, der die Fülle des Lebens für uns hat. Wir beten dich an, weil du wahrhaft gut bist und es gut mit uns meinst. Und Vater, wir bitten dich um Vergebung für die Momente, wo wir das vergessen. Wo unser Denken und unser Handeln und unsere Lebensziele und unser Alltag sich überhaupt nicht mehr danach ausrichtet und dich überhaupt nicht mehr fragt, was du willst für unser Leben. Wo wir in einen Trott kommen, der sich gar nicht so anders anfühlt als ein Trott, den jemand hat, der nicht an dich glaubt. Vater, ich bete um Vergebung dafür. Ich bete, dass wir wieder neu fragen nach dem, was du willst für unser ganz persönliches Leben. Ich bete, dass du uns als Gemeinde so veränderst, dass wir als Gemeinde auch immer wieder neu fragen, was willst du jetzt für uns? Wir brauchen dich so sehr, Herr. Ich danke dir, dass du gerne zu uns redest, dass du uns gerne beschenkst mit deinem Geist, mit den Gaben, mit Leben, mit neuer Identität, mit Liebe, mit Vergebung, die wir empfangen, immer wieder bei dir, mit dem, was wahres Leben bedeutet, mit Hoffnung auf ein ewiges Leben, auch angesichts des Todes. Es gibt so viel, womit du uns beschenkst, und wir wollen uns mit dem beschäftigen und uns nicht abgeben mit einem Abklatsch, der so schnell vergeht. Und ich bete, dass du uns dabei hilfst. Dir zur Ehre. Amen. Der Herr, der Schenker von so vielen guten Gaben, der Besitzer der Fülle, der segne dich und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten über dich und schenke dir seine Gnade. Erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. So segne dich der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.